Ich grüße euch herzlich hier heute Morgen. Ihr macht einen etwas gerupften Eindruck, also von der Zahlen her, von den Mitgliedern. Ich hoffe, dass die Geschwister, die ich vermisse, einfach nur unterwegs sind, über Silvester verreist. Herzlichen Dank für euer Vertrauen, dass ich nochmal wiederkommen darf. Ich muss euch ehrlich gestehen, es war schön, als ich im August hier sein durfte, Zuflucht finden durfte, weil es in unserer Gemeinde nicht mehr auszuhalten war. Und dann habe ich mich gewundert über die hohe Pastorendichte, die ihr hier pflegt. Da tauchte plötzlich der Uwe auf, den ich liebe. Ich darf das hier mal sagen. Und dann war plötzlich der Roy da. Und dann war der Heinz Werner, der mit einer Predigt aushilft. Ich dachte, das ist ja schön. Und ich musste mir ehrlich in der Tiefe eingestehen, ich liebe diese Brüder. Ganz einzigartige Originale. Von daher, ihr seid wirklich reich beschenkt hier. Auch mit einer neuen Musikerin, was mir eben erst aufgefallen ist. Wie schön. Ich habe mich für heute Morgen an der Losung orientiert. An dem Vers für diesen Altjahrsabend-Morgen-Gottesdienst. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und an dem vorgesehenen Predigtvorschlag aus diesem wundersamen Buch des Predigers. Kohelet für einige andere Prediger. Dieser Mensch nennt sich einfach nur, könnte auch sagen, Sprecher, Gemeindesprecher. Er will nicht mehr groß, nicht mehr wichtig, nicht mehr bedeutend sein. Er ist der Gemeindesprecher. Und ich lese einfach mal vor, aus dem dritten Kapitel des Predigerbuches, ab Vers 1 bis 14. Ein jegliches hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat auch seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen, Steine wegwerfen, Steine sammeln, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit, suchen, verlieren, behalten, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen, schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Ja, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Dass man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Ich bete mit uns. Lieber himmlischer Vater, das ist auch dein Wort, dein heiliges, gutes Wort. Und wir beten darum, dass du etwas daraus machst, dass wir mitnehmen können in das neue Jahr, dass du uns anvertraust, dass wir mitnehmen können auch für den Rückblick auf unser Jahr, das wir heute abschließen und beenden wollen. Danken dir, dass du da bist, dass wir es mit dir zu tun haben, auch in diesem wundersamen Wort. Amen. Alles hat seine Zeit. Damit beginnt er. Und jedes Unternehmen, jede menschliche Tätigkeit hat seine Zeit. Werdet ihr sagen, natürlich, so ist das. Nichts Neues. Was Menschen denken und was Menschen fühlen und was Menschen hervorbringen, womit sie sich beschäftigen und was sie beschäftigt, alles hat seine Zeit. Alles hat sein Maß. Eine Wahrheit, die vielleicht einige unter uns noch vor sich haben. Alles hat auch sein Maß, hat seinen zeitlichen Beginn und hat sein Ende in der Zeit. Alles ist zeitlich umgrenzt und zeitlich befristet. Ich musste denken an das Wort unseres Bundespräsidenten vor einem Jahr, der uns eingeschworen hat auf »Es kommen härtere Tage«. Das ist ein Wort, das hat er von Ingeborg Bachmann aus ihrem Gedicht »Gestundete Zeit«. Da heißt es, die gestundete Zeit, die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Da deutet sich ein Ende ab am Horizont. Da deutet sich etwas an, wir müssen wieder zurückgeben. Die gestundete Zeit, die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Da geht was zu Ende. Und so beginnt dieser Prediger hier im dritten Kapitel und sagt, alles begrenzt, alles zeitlich befristet. Und eigentlich, wenn ihr mich fragt, müssten wir jetzt eigentlich so etwas wie eine Einkehrtagung machen? Ihr habt das Privileg, dass ihr einen Pastor habt, der Sinn hat für sowas. Stille Tagung, Einkehrtagung. Und man müsste sich jetzt Zeit zur Besinnung nehmen und diese drei Kapitel im Predigerbuch mal durcharbeiten. Anwenden auf das zurückliegende Jahr und prüfen, was ist da passiert? Was habe ich da gemacht? Was ist mir da begegnet? Wir müssen uns sorgfältig beschäftigen mit den ersten beiden Kapiteln, bevor wir an das dritte Kapitel herangehen und bevor wir uns darum bemühen, zu verstehen, was willst du uns, Salomo, was willst du uns hiermit auf den Weg geben? Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, was für ein atemberaubendes Buch, dieses Predigerbuch. Wirklich besonders, dass der alte König Salomo da hinterlassen hat, nach seiner langen Berufszeit, nach seinem langen und umfangreichen Liebesleben, wie ihr wisst, nach seiner langen Regierungszeit, nach der Zeit des Niedergangs, als die ersten Feinde Israels schon in Stellung gehen. Was ist das für eine Bilanz seines atemberaubenden Ausnahmelebens. Was ist die, wir können auch sagen, was ist die Summe, was ist das Vermächtnis, das er uns hier hinterlässt nach seinem langen Ausnahmeleben? Und das erfahren wir hier im Buch des Predigers, in den 12 Kapiteln Prediger. Wortwörtlich redet Salomo hier von der Summe seines Lebens, mehr noch von der Hauptsumme des Lebens, Kapitel 12. Mit anderen Worten, er will uns hier ein Vermächtnis geben und hinterlassen und zeigen, darauf kommt es an. Darum geht's. Ich habe zwar von Beginn meines Glaubenslebens an dieses Buch immer wieder gelesen, dieses seltsame Buch. Da gab es Verse, die haben mir sofort eingeleuchtet. Besser eine Handvoll Ruhe als zwei Hände mit Haschen nach Wind. Wusste ich sofort Bescheid, mein Thema. Und trotzdem habe ich erst mit 40 Jahren begonnen, das Thema Weisheit zu entdecken. Das Thema Weisheit geht durch die ganze Heilige Schrift bis in die Offenbarung. Ganz grundlegendes, wichtiges Thema, weise werden. Ich habe das erst mit 40 Jahren entdeckt, in den Sprüchen gemerkt, das ist ja atemberaubend, was da steht. Durch die gesamte Heilige Schrift hindurch zieht sich das Thema. Und sowohl die sogenannten Sprüche Salomos, die alles andere als Sprüche sind, sind keine Kalendersprüche, sondern was Salomo da bringt, ist ein Lehrbuch und ein Kompendium der Weisheit. Ich würde noch weitergehen, ein Kompendium der philosophischen Lebenskunst. Und Philosophie meint Liebe zur Weisheit, Liebe zur Wahrheit. Salomo hinterlässt uns dort die Ergebnisse seines Nachdenkens über Wahrheit, Weisheit und philosophische Lebenskunst. Das heißt, Lebensführung unter dem Aspekt eines weisen Umgangs mit der Lebenszeit und mit den Lebenskräften. Genau das bezeichnet das Alterswerk des Königs Salomo. Eine Einführung, Anleitung zur philosophischen Lebenskunst. Ich erzähle euch mal ganz kurz aus dem Leben. Salomo, ihr wisst, wie das losging. Als Gott ihn beruft, sagt er, ich bin vollkommen ahnungslos. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, was ich tun und sagen soll. Du vertraust mir hier ein ganzes Volk an und ich weiß nicht, worum es geht. Und da hat er eine Gebetsbitte die äußert er im Traum. Und es ist gut, dass man sich die merkt. In dieser Gebetsbitte heißt es ganz schlicht, ich möchte hören lernen. So heißt es wörtlich. Ich will hören lernen, erst einmal hinhören lernen. Damit fängt alles an. Und dann hat er für sich beschlossen, ich will mir die Frau Weisheit zur Ehefrau nehmen. Ich will um die Weisheit werben. Ich will die Weisheit liebgewinnen, heißt es in der Weisheit Salomos. Die Weisheit habe ich geliebt und habe sie gesucht von meiner Jugend an und habe danach getrachtet, sie mir zur Braut zu nehmen, und ich habe ihre Schönheit liebgewonnen. Darum, was Salomo da bietet in seinen Büchern, den Sprüchen, dem Prediger, dem Hohenlied, das ist das Ergebnis einer gigantischen Gebetserhörung. Ich bezeuge euch, ich habe viele Jahre Philosophie studiert, aber was Salomo da bringt, das ist ohne Beispiel. Das ist überragend. Übertrifft jede menschliche Philosophie. Und ich wünschte, wir hätten Zeit, das jetzt mal im Einzelnen durchzubuchstabieren. Das ist das Ergebnis einer gigantischen Gebetserhörung. Salomo betet um Weisheit und sagt zu Gott, ich will weise werden, denn ich bin es nicht. Und dann offenbart sich Gott ihm. Das Ergebnis haben wir hier in diesem Buch. Darum ging ich umher, sagt er, und suchte, wie ich die Weisheit zur Frau gewinnen könnte, wie ich sie gewinnen und zu mir nehmen könnte. Als ich aber erkannte, dass ich die Weisheit nicht anders erlangen könnte, als dass Gott sie mir gibt, und es war ja schon Klugheit zu wissen, von wem diese Gnadengabe kommt, da wandte ich mich an den Herrn, betete zu ihm und sprach von ganzem Herzen. Und dann folgt das Gebet um Weisheit. Und die Ergebnisse kennt ihr und werdet sie hoffentlich noch besser kennenlernen. Darum, die Weisheit habe ich geliebt und gesucht von meiner Jugend an und danach getrachtet, sie mir zur Braut zu nehmen, und ich habe ihre Schönheit liebgewonnen. Ich habe gedacht, was wäre das unter uns, und zwar jetzt nur unter denen, die heute Morgen hier sind, was wäre das unter uns, wenn es einen gäbe, der für sich selber beschließt, am Vorabend des neuen Jahres für sich selber beschließt, ich möchte weise werden. Das kann man beschließen. Das ist die Folge eines Entschlusses. Ich will weise werden. Das heißt, ich will ein Mensch der Wahrheit werden, ein Mensch der Weisheit werden, ein Mensch der, ihr ahnt es schon, der Besonnenheit und des Maßes und des Maßhaltens. Ich möchte, dass der Geist der Weisheit mich beherrscht. Da sind wir schon mitten im Neuen Testament. Wisst ihr das? Du hast den Geist der Weisheit empfangen, den Geist des Maßes. Das ist kein anderer Geist als der Geist Gottes, der Geist der Besonnenheit und Wahrheit. Und heute Morgen beschließt ein Mensch vielleicht unter uns und sagt, ich will, dass mein Leben in Zukunft vom Geist der Weisheit beherrscht und bestimmt wird. Ich will das letzte Jahr so nie wieder erleben. Ich will etwas Neues beginnen, unter dem Vorzeichen der Weisheit. Es gibt ein Wort Bonhoeffers, das hat mich beschäftigt, viele Wochen lang, die in den letzten Monaten. Das hat er seinen Predigern mitgegeben in Finkenwalde während der illegalen Predigerausbildung in den 30er Jahren. Und da sagt er unter dem Thema der Morgen: Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. Jeder. Die alte Treue Gottes tagtäglich neu zu fassen. Mitten in einem Leben mit Gott allmorgendlich ein neues Leben mit ihm beginnen zu dürfen. Das ist das Geschenk, das Gott uns mit jedem neuen Morgen macht. Du hast die Möglichkeit, heute neu anzufangen. Was gestern war, war gestern. Was im letzten Jahr war, war im letzten Jahr. Du hast die Möglichkeit, heute unter der Herrschaft des Geistes Gottes, der Weisheit, der Besonnenheit, der Einsicht, heute und morgen ein neues Leben mit ihm beginnen zu dürfen. Was ist das für ein gigantisches Privileg? Und jeder von euch heute Morgen hat etwas Einzigartiges erlebt. Nämlich während dieser 365 Tage hat nicht einmal das Herz ausgesetzt. Nur darum seid ihr hier. Wisst ihr das? Sind Menschen nicht mehr hier? Vor 10 Tagen starb mein Schwager. Mitten im Leben, ohne Vorzeichen, 64 Jahre, in der eigenen Wohnung. Man muss keinen Unfall erleben, man muss nicht stürzen. Man muss nicht irgendwo hinreisen. Einer hochzivilisierten Kultur wie unserer, mitten im Wohlstand, kann man mitten in der Wohnung umfallen. Und dann kommen die Rettungssanitäter und pumpen eine halbe Stunde und können nichts tun. Mitten im Leben. Darum, was wäre das, wenn einer beschließt heute Morgen, ich will so wie im letzten Jahr nie wieder leben. Ich will ein neues Leben beginnen unter der Herrschaft des Geistes Gottes. Und das kann dazu führen, dieser Entschluss kann dazu führen, dass du sagst, ja, ich bin bereit, neue Fehler zu machen. Natürlich werde ich neue Fehler machen. Aber das, was ich als Fehler in der Vergangenheit erkannt habe, das will ich in Zukunft sein lassen. Das spare ich mir und streiche ich mir in die Haare. Das will ich nicht mehr. Neue Fehler ja, aber bitte nicht mehr. Aus Einsicht und bitterer Erkenntnis will ich das in Zukunft sein lassen. Die alten Fehler, die ich eingesehen habe, mit denen ich mir selbst und anderen Schmerzen zugefügt habe, die Dinge, mit denen ich schuldig geworden bin, nicht nur vor Gott und vor mir, sondern auch an den liebsten Menschen. Das ist ja das Furchtbare, dass wir an unseren Lieblingsmenschen schuldig werden. Diese Fehler will ich sein lassen. Die Schmerzen, die ich anderen zugefügt habe, die Opfer, die ich ihnen anverlangt habe, weil ich ihre Lebensqualität beschädigt habe durch den unnötigen, entbehrlichen Ärger. Und die entbehrlichen Auseinandersetzungen, das will ich sein lassen. Und aus weiser Einsicht heraus will ich das jetzt wirklich abstellen und lassen. Etwas blumig formuliert, ich will zu Beginn des neuen Jahres die Frau Weisheit zur Braut nehmen und will an ihrer Seite lernen, was ich lernen kann. Stellt euch das vor. Hier versammeln sich Menschen, die gelernt haben und lernen wollen. Als Jünger Jesu Disziplin üben wollen im Umgang mit ihrem Leben und sagen, wir wollen weise umgehen mit unseren Gaben, unserer Zeit, unserem Leben, wollen weise werden. Am liebsten würde ich mit euch jetzt eine Übung machen, eine halbe Stunde mal in euch gehen und fragen, was ist das Kostbarste und Schönste und Liebste und Wertvollste, das du besitzt? Wann immer ich diese Frage gestellt habe in den letzten 20 Jahren, sind Menschen, gläubige Menschen, ins Schleudern geraten. Dann gehen sie ihren Lebenskreis durch und fragen sich, meine Frau, ja, aber die Frau gehört mir eigentlich nicht. Eigentlich ist sie nicht mein Eigentum. Ich hätte jetzt drauf getippt, aber die Kinder, die Eltern, was gehört dir eigentlich wirklich? Da bleibt nicht viel. Und dann kommt plötzlich raus, ich muss es euch vorwegnehmen, die anvertraute Lebenszeit, die Gott dir geschenkt hat als Gabe, als Leihgabe, ist das Kostbarste, über das du wirklich verfügst. Das ist das Einzige, auf das du Einfluss nehmen kannst. Einige Frauen buchstabieren das wahrscheinlich noch durch, dass man seinen Mann nicht erziehen kann. Einige haben das hinter sich. Genauso andersrum. Aber das, worauf du wirklich Einfluss nehmen kannst, ist dein eigenes Leben. Und dann fängt jemand an heute Morgen und sagt, ab heute will ich weise umgehen lernen mit meinem Leben. Ich will nicht mehr an anderen Menschen herumfummeln. Ich will endlich die Verantwortung wahrnehmen, die Gott mir für mein Leben gegeben hat. Ich will die Führungsposition bejahen, in die Gott mich gerufen hat, nämlich mein Leben zu führen, mein Glaubensleben zu führen. Das ist ein Abenteuer. Und das beginnt ganz einfach damit und hoffentlich beginnt der Tag morgen auch damit, ganz einfach damit, dass du nochmal, vielleicht zum ersten Mal, sagst, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Du hast mir ein einzigartiges Leben anvertraut. Ihr seid einzigartig, du bist einzigartig. Wir brauchen uns nur ein paar Kilometer in die Luft zu bewegen. Todeszone. Milliarden von Kilometern, Milliarden Lichtjahre Todeszone. Sowas wie euch gibt es da draußen nie wieder. Einzigartig. Dafür danken. Und dann fragen, Herr, wie kann ich jetzt weise damit umgehen? Mit der anvertrauten, kostbaren Lebenszeit. Also wir beginnen mit Dankbarkeit. Und dann schließt sich ganz automatisch schon an, dass wir bekennen, ach Herr, wie ich mit meinem Leben umgegangen bin in der Vergangenheit, im letzten Jahr, das war nicht so ganz klug und weise. Ich habe viel Zeit verdattelt. Viel Zeit ruiniert durch meinen Zerstreuungsgenerator in meiner Tasche. Ich habe mir zu wenig Zeit zur Sammlung genommen. Ihr wisst, in der Heiligen Schrift sind das Begriffe des Segens und des Fluches. Wen Gott segnet, den sammelt er. Und der sammelt sich. Wenn er zornig ist, dann zerstreut er. Und kommen daraus die zerstreuten Sinne. Die zersplitterten Seelenkräfte, das ungeordnete Leben. Also, dass man sagt, Herr, das war nicht so ganz weise, wie ich da mit meinem Leben umgegangen bin. Und das will ich abstellen. Es gibt eine ganz bekannte Formulierung von einem der Jahrhundertphysiker des letzten Jahrhunderts, von Albert Einstein, der gesagt hat, eine Form des Wahnsinns ist es, immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Eine abgründig zutreffende Formulierung. Immer dasselbe tun, immer dasselbe wiederholen, aber vollkommen andere Ergebnisse erwarten. Da habe ich gedacht, da muss erst ein Mensch wie Einstein auftreten, um uns eine uralte biblische Wahrheit wieder vor Augen zu führen. Denn genau denselben Satz hätte er natürlich von Salomo hören können. Schlag nach bei Salomo. Muss man nicht erst zu Einstein? Salomo formuliert im Kapitel 26 der Sprüche und sagt, so wie der Hund wieder frisst, was er erbrochen hat, so verhält sich der Tor, der seine Torheit immer wieder von Neuem treibt. Steht wirklich da. Genau so benehmen wir uns. Das, was wir ausgespuckt und erbrochen haben, das wird nochmal untersucht, könnte ja noch was dran sein, sieht ja noch gut aus. Und dann schnüffeln wir durch unser eigenes Erbrochenes und merken nicht, der Körper hat sich doch schon einmal dagegen gewehrt, reicht doch, oder? Nee. Wie ein Hund wieder frisst, was er erbrochen hat, so verhält sich der Narr, der seine Torheit immer wieder von Neuem treibt. Und dabei natürlich andere Ergebnisse erwartet. Er kaut auf dem Erbrochenen herum, vielleicht ist da noch was Verwertbares. Nein, was einmal nichts gebracht hat, das bringt auch im halb verdauten Zustand nichts mehr. Oder halb vergoren. Das sagt Salomo, sag ich jetzt nicht. Das sagt Salomo, ist dumm und dämlich. Das muss nicht sein. Warum denn immer dasselbe wiederholen, wenn man eigentlich etwas ganz anderes anzielt? Heute Abend wird Urban Priol im WDR auf das Jahr zurückblicken und dann wird er sagen, die Mutter der Dummheit ist immer schwanger. Dummheit ist nicht zu besiegen. Hätte er auch schon von Salomo hören können. Wenn du den dummen Menschen in einem Mörser zerstoßen würdest mit einem Stampfer wie Grütze, so würde doch seine Torheit nicht von ihm lassen. Torheit, Dummheit ist unüberwindbar. Du kannst ihn mit einem Teppichklopfer bearbeiten, wie du willst. Du kriegst nicht die Dummheit aus den Kleidern raus. Und Bonhoeffer seufzt ähnlich und sagt, gegen Dummheit bist du machtlos. Guckt euch das an auf YouTube, Bonhoeffer zum Thema Dummheit. Bosheit kann man bekämpfen, gegen Sünde kann man ankämpfen. Aber das größte Feind des Guten ist nicht das Böse, sondern die Dummheit. Kannst du nichts machen. Vollkommen wehrlos. Darum, was wäre das, wenn wenigstens wir heute Morgen eine Entscheidung treffen in der Verantwortung vor Gott und sagen, ich will die Dummheit in meinem Leben überwinden, ich will weise werden. Wenigstens in meinem eigenen Leben. Mehr geht nicht, aber wenigstens in meinem Leben, so gut ich es vermag und so gut es Gott mir schenkt, ich will weise werden. Ich will nicht dieselben Torheiten immer von Neuem begehen und mich dann anschließend noch beschweren, dass sich nichts verändert hat. Kann man doch abstellen, das geht doch. Ihr habt hier einen wunderbaren Lehrmeister, fragt den an. Nein, ich will mein Leben vom Geist der Weisheit und der Besonnenheit bestimmen lassen. Ich will mein Leben vom Geist der Wahrheit und der Erkenntnis bestimmen lassen. Und das ist, es gibt einige unter uns, die sind da besonders begabt, ein unfassliches Glück, wenn du entdeckst, du stehst mit deinem Leben auf dem Fundament der Wahrheit, unzerstörbar, da kann dich keiner runterfegen. Das, was du tust und was du machst und denkst, ist gedeckt durch Wahrheit, durch die Zustimmung Gottes. Du bist geborgen im Raum der Wahrheit. Unfasslich. Ich will, könnte ja einer unter uns sagen, ich will das Wort des Apostels endlich einmal ernst nehmen und für mich annehmen, wenn er sagt, Epheser 5, achtet doch bitte darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und nutzt die Zeit aus, ist böse Zeit. Achtet darauf, wie ihr lebt und euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Von daher, lasst uns noch mal ganz kurz, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft. Wir hätten eigentlich eben einen kurzen Lauf machen müssen ums Haus, frische Luft schnappen. Nochmal kurz hinschauen, was Salomo uns da anbietet in seinem dritten Kapitel. Jedes Unternehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden, sterben, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Salomo setzt ganz grundsätzlich an, ganz fundamental, bei den elementaren Dimensionen des Lebens. Leben, sterben, pflanzen, ausreißen. Wer nach dem Leben fragt, würde Salomo sagen, der muss sich mit dem Tod beschäftigen. Denn wer nicht weiß, wo er im Leben, im Tode bleibt, hat auch im Leben nichts zu lachen. Zur Beschäftigung mit dem Leben gehört die Beschäftigung mit dem Tod dazu. Darum beginnt er mit dem Anfang und Ende aller menschlichen Tätigkeiten, aller menschlichen Unternehmungen und geht dann weiter. Liebe, Freude, Schmerz, Kummer, Trauer, Kreativität, Steine sammeln, bauen, Zerstörung, Bemühung um Frieden, Krieg, Zerstörung durch Krieg, um nur ganz grob aus großer Entfernung die wichtigsten Dimensionen des menschlichen Lebens zu berühren. Und alles, und zwar grundsätzlich ausnahmslos alles, was Menschen tun und erleben, alle menschlichen Errungenschaften, alle Begeisterungen, alle Enttäuschungen, alles das, was ein Mensch unternimmt, geschieht in der Zeit. Das ist der Hauptsatz in dem Kapitel. Alles geschieht in der Zeit. Alles ist untrennbar gebunden an Menschenzeit. Menschliche Zeit. Und wenn Salomo sagt, unter dem Himmel, dann darfst du das ganz wörtlich und räumlich verstehen. Alles, was unter dem Himmel geschieht, geschieht in der Zeit. Und du kommst hier nicht raus. Alles zeitlich begrenzt und zeitlich befristet. Alles hat einen Anfang, ein Ende in der Zeit. Was immer du erlebst im kommenden Jahr auch, was immer dir begegnet im kommenden Jahr, du darfst jetzt schon wissen und als unumstößliche Gewissheit mitnehmen. Auch das geht vorüber. War für mich früher in der Schule einer der tröstlichsten Sätze, wenn ich morgens ohne Schularbeiten im Unterricht saß. ich mir sagen konnte, auch das geht vorüber. Du bist bisher noch immer lebend aus der Schule gekommen, auch wenn es dich gleich zerreißt, auch das geht vorüber. Aber es gilt natürlich auch grundsätzlich. Manchmal denke ich, meine Predigthörer fühlen genauso. Bisher sind wir noch immer lebend rausgekommen und hatten dann den Braten auf dem Tisch. Auch das geht vorüber. Aber trotzdem, jede menschliche Erfahrung hat ihr Maß und ihre Grenze in der Zeit. Jede Erkenntnis, jedes Gefühl, jede Begeisterung, auch jede Trauer, jede Freude. All das ist begrenzte Gabe und hört auch wieder auf. Alles ist Gabe Gottes und alles trägt in sich den Keim. Und da setzt das Leiden Salomos ein, den Keim der Vergänglichkeit und des Vergehens und sogar der Vergeblichkeit. So sehr, dass er seufzt, schon gleich beim ersten Satz, alles eitel, alles vergeblich, alles umsonst. Eitelkeit der Eitelkeiten, ein ganzer Jahrmarkt der Eitelkeiten, das ganze Leben. Hevel heißt es im Hebräischen. Leer, nichtig, vergänglich, flüchtig, alles läuft letztlich auf eine große Nichtigkeit und riesengroße Vergeblichkeit hinaus. Alles eitel. Also man denkt, Salomo wäre depressiv oder würde sich bald einen Strick nehmen. Das ist ja das Thema der Barockdichter auch. Vanitas vanitatum, Eitelkeit der Eitelkeiten. Und Salomo zerbricht fast an dieser Erkenntnis. Ich bin sicher, jeder unter uns hat da schon mal gestanden, dass er sich fragt, wozu das alles, wozu der ganze Aufwand, ist das notwendig? Sodass Salomo sich am liebsten einen Strick nimmt und fragt, ob es unter Umständen nicht besser wäre, dem eigenen Leben bald ein Ende zu setzen. So schwer ist ihm diese Erkenntnis. Und 3000 Jahre vor Albert Camus formuliert Salomo den Gedanken, das Beste wäre, früh zu sterben. Noch besser aber ist, gar nicht erst geboren werden. Wenn das so ist, dasselbe, was Albert Camus später, 3000 Jahre später sagt, das einzig philosophische Problem ist der Selbstmord. Wenn das so ist, ist ja furchtbar. Wenn unser Leben auf nichts anderes hinausläuft, als auf so eine Sisyphos-Tätigkeit. Wenn die ganze Mühe am Ende nicht lohnt, was dann? Salomo seufzt in Vers 9 und sagt, man mühe sich ab, wie man will, springt ja doch nichts bei rum. Kommt ja doch nichts bei raus. Hat Gott uns denn die ganze Arbeit und Mühe nur darum gegeben, dass wir uns damit abplagen? Bevor ich zum Glauben kam, versuchte mein Vater, mich immer zu verführen zur Arbeit. Und zitierte Psalm 90, ist es köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Ich dachte, ja Papa, das mag wohl so sein bei dir. Und dann kam ich zum Glauben und las Psalm 90 und entdeckte, was hat der mir denn da erzählt? Da steht, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fliegt schnell dahin. Das klingt schon ganz anders. Und so fragt Salomo, ja Mensch, ist denn das alles nur eine einzige Quälerei? War das das Ziel der ganzen Mühe? Und darüber kann man schon mal schwermütig und depressiv werden, dass man sich fragt, was bleibt von all dem Aufwand, von all der Investition in die Kindererziehung, in die Erziehung der Eltern? Was dauert das lange, bis man seine Eltern groß hat? Ich hatte jetzt Besuch von meiner kleinen Schwester, also klein, 60 Jahre, 4 Kinder. Das Jüngste ist jetzt 20, die hat ihre Kleinen groß. Ich habe meine Mutter nach 20 Jahren, sie war noch nie so klein wie heute. Was bleibt von all der Mühe übrig, von all der Investition an Aufmerksamkeit, an Sorgfalt, an Liebe, an Fürsorge, was bleibt? Und das ist das eigentliche Drama, das Salomo beschreibt. Wir leben in der Zeit, aber die Ewigkeit ist uns ins Herz gelegt. Wir sehnen uns nach Ewigkeit, wir sehnen uns nach Dauer, wir sehnen uns nach etwas, das bleibt, das unzerstörbar ist. Wir sehnen uns nach einer ewigen Ruhe, wir wollen das gar nicht haschen nach Wind, Vergeblichkeit. Wir sehen uns danach, endlich ankommen zu dürfen und zu sagen, so, das bleibt. Wie kommt man damit zurecht? Leben in der Zeit, sind gebunden an die Zeit, ans Vergehen, an Vergänglichkeit und sehnen uns nach einer unzerstörbaren Geborgenheit und Ruhe, sehnen uns nach ewiger Ankunft. Das ist das Drama. Und die Antwort, die Salomo dann gibt, die löst im ersten Moment Entsetzen aus, dass man sich fragt, meinst du das ernst? Ist doch Kapitulation, was du da bringst. Das kannst du uns doch nicht bieten. Da merkte ich, sagt Salomo, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Meinst du das ernst, Salomo? Das ist doch ein bisschen. Trotzdem, stellt euch vor, wir nehmen das ernst. Am Ende dieses Jahres, im Übergang zum neuen Jahr, du nimmst aus diesem Gottesdienst am Vorabend des neuen Jahres den Entschluss mit, ich will weise werden und weise umgehen lernen mit den Gaben Gottes. Dann beginnt das mit Essen und Trinken. Ganz neu zu danken, danke, dass ich zu essen habe. Und dieses Gebet dürft ihr ruhig über den Tisch hinaus ausdehnen, dürft ihr in die stille Zeit mit hineinnehmen. Danken für die elementaren Gaben des Essens und Trinkens, der Wohnung, der Wärme. Und dann könnt ihr alle Bereiche des Lebens durchgehen und danken. Und das ist der Beginn der Weisheit. Wer dankt, der ist weise, verhält sich weise und vor allem, er ist gottesfürchtig. Der Beginn der Gottesfurcht ist Dankbarkeit für die Gaben des Gebers. Respekt vor dem Geber äußert sich in Dankbarkeit. Damit beginnt Weisheit. Ganz erstaunlich, ganz einfach, ganz schlicht, ganz elementar. Also, ich will weise werden, ich will mich meiner Reife entsprechend verhalten, ich will die Kinderschuhe meiner Gedankenlosigkeit ausziehen und ich will jetzt meinem Alter entsprechend mich verhalten. Und da gibt es nur einen Weg, ich kürze das jetzt etwas ab, einen ganz einfachen, herzhaften Weg. Du empfängst dein Leben, vielleicht zum ersten Mal, aus der Hand Gottes. Ich danke dir für diese kostbare, einzigartige Gabe. Dann gesteht ihr eurem Schöpfer, ich möchte nicht ohne mich sein. Danke für das Geschenk meines Lebens. Du hast mir das anvertraut und du hast mich berufen, ein Leben zu führen. Und jetzt will ich diese Führungsverantwortung annehmen und mein Leben gestalten. Mich nicht beklagen über das, was andere verkehrt machen, sondern nur noch überlegen, was ich richtig machen kann. Will mein Leben führen, meine Beziehungen führen, mein Glaubensleben führen, weise werden. Und dann beginnst du zu danken und bewusst und aktiv und willentlich und entschlossen zu danken und dein Dankgebet weitet sich aus. Das ist der Beginn der Weisheit, Beginn der Gottesfurcht, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Hände und Füße, Zunge und Lippen regen. Wie oft haben wir das gesungen? Das haben wir zu danken deinem Segen. Mach das doch, setz dir doch eine Zeit, 10 Minuten jeden Tag, wo du bewusst, willentlich dankst für alles, was bisher selbstverständlich war. Da würdest du weise. Und dann wird sich dein Leben verändern, ohne dass du was machst. Deine Beziehungen werden sich verändern. Ganz merkwürdig. Dass du dann sagst, ich will weise werden, ich will wesentlich lernen werden. Ich will weise umgehen lernen mit der anvertrauten Lebenszeit. Ich will auch die Grenze meines Lebens ernst nehmen und ich will mich rechtzeitig auf den Abschied vorbereiten, von dem ich nicht weiß, wann er kommt. Will jetzt schon loslassen lernen, will andere Menschen loslassen lernen, mich üben im Loslassen, andere Menschen freigeben lernen. und will jetzt schon loslassen, um das in Besitz zu nehmen, was mir niemand mehr nehmen kann, was ich in Ewigkeit nie wieder verlieren kann, die Gemeinschaft mit meinem Schöpfer und Erlöser. Ich bete mit uns. Vater, das bleibt unbegreifbar, dass du uns Lebenszeit anvertraust und wir nur darum hier sind, weil du uns Leben geschenkt hast und erhältst. Wir wollen in der Verantwortung vor dir in dieses neue Jahr gehen und das Geschenk des Lebens nochmal neu annehmen und weise und verantwortungsvoll und führungsbewusst damit umgehen lernen. Du hast beschlossen, du sollst leben und diese Berufung wollen wir annehmen. Danke für deine hohe, heilige Berufung. Amen. Vergebt, dass ich eure Zeit so in Anspruch nehme. Wir singen ein Lied, das für mich ein besonderes Lied ist, das Bonhoeffer in der Haft gedichtet hat, zu Weihnachten 1944 und es seiner Verlobten geschrieben hat. Das ist das Lied von den guten Mächten. Da schreibt er seiner Verlobten: Eure Gebete, eure guten Gedanken und Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit hier wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem